Wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wir möchten beten. Lieber Vater im Himmel, wir treten nun vor dich im Namen deines Sohnes, unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, der selbst die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So hat er es uns gesagt. Herr, wir stehen nun vor dir als vor dem Licht. Und dein Wort gibt uns Anweisung, wie wir als Kinder des Lichtes zu leben haben. Wir sind Finsternis, unser Herz ist dunkel. Und es ist nicht nur so, dass es das Wort uns sagt, sondern wenn wir es recht erkennen, merken wir es selbst. Aus dem Herzen kommen gar arge Gedanken. Denn wir sind durch die Sünde in diese Finsternis hineingeworfen. Aber du, Herr Jesus Christus, bist als das wahre Licht heruntergekommen und hast auch in uns ein helles Licht entzündet, durch dein Wort. Und du führst uns nun durch deinen Geist immer mehr in diese Wahrheit, in dieses Licht hinein. So schenke es uns doch auch heute Abend, dass wir von deinem Wort berührt werden und immer mehr ins Licht gebracht werden, auf das wir immer mehr ausgekehrt werden, immer mehr offenbar werden vor dir. Lieber Heiland, schenk Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Und sei du mit uns nach deiner Verheißung. Amen.
Amen. Liebe Freunde, ich möchte beginnen mit einem Wort des Herrn Jesus aus Matthäus 16. Matthäus 16, Vers 1 bis 3. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu, und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Das ist ein Zeichen, das nicht durch seine Hände hindurchgeht, unmittelbar von Gott gewirkt. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so saget ihr, es kommt heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute gibt es stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das gilt ja bis in unsere Tage. Und das ist eine wesentlich sicherere Wetterregel als die, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Der Herr Jesus wusste um diese Dinge auch Bescheid. Und dann sagt er kritisch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, das Angesicht des Himmels wisset ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Das ist ein offener Tadel. In unseren Tagen sagt man ja in den Gemeinden, darauf kommt es überhaupt nicht an, die Zeichen der Zeit zu beurteilen, gar mit der Lampe des prophetischen Wortes zu beleuchten. Und dann sagt der Herr Jesus, eine böse und ehebrecherische Generation verlangt nach einem Zeichen und kein Zeichen wird ihr gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und damit meint er seine Auferstehung. Ich möchte heute Abend einen Zusammenhang auslegen, aus 1. Thessalonicher 5. Und ich möchte schon im Voraus darauf hinweisen, dass dieser Abschnitt in einem ganz engen Zusammenhang steht mit dem, was Paulus zuvor ausgeführt hat über die Entrückung und Vollendung der Gemeinde, Jesu Christi. Denn es gab ja im Grundtext keine Kapitel und keine Versangaben In diesem Zusammenhang führt er dann die Dinge aus, die wir heute Abend besprechen wollen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 1 heißt es: Über die Zeiten und Zeitpunkte aber, Brüder, habt ihr keinen Bedarf, dass euch geschrieben wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Geschwister, die in der Elberfelder Bibel vielleicht mitlesen, hin und wieder etwas anders den Wortlaut finden. Ich habe ihn nach dem Grundtext etwas korrigiert. Paulus redet hier von Zeiten und Zeitpunkten. Die beiden griechischen Wörter Schronoi und Kairoi haben eine besondere Bedeutung. Schronoi sind die Zeitenströme, die sich hindurchziehen durch die Weltgeschichte und die scheinbar keinen Anfang und kein Ende haben. Das wäre die Weltgeschichte. Und Kairoi sind die Zeitpunkte, die Gott gesetzt hat, wenn er eingreift in die Weltgeschichte in einem göttlichen Handeln, um diese umzugestalten in seine heilsgeschichtlichen Termine. Kairoi kommt von Kara und das heißt den Nagel auf den Kopf treffen. Es ist also ein Zeitpunkt, ein ganz präziser Heilstermin. Und der Herr Jesus sagt ja unmittelbar vor seiner Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, 7, dass der Vater diese Zeiten und Zeitpunkte in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat, geordnet hat, terminiert hat. Der Apostel Paulus hat bei diesem ersten Vers und in diesem ganzen Abschnitt die Endphase unserer gegenwärtigen Weltzeit im Auge, die endzeitliche eschatologische Ausreife, die geschieht wie Saat und Ernte und die er vergleicht mit Zeugung und Geburt. Wir werden dann in Vers 3 noch darauf zu sprechen kommen. Es gibt mehrere Heilstermine, die Gott gesetzt hat, um die Weltgeschichte in seiner Heilsgeschichte umzugestalten. Und diese Heilstermine im Zeitenlauf sind ablesbar für den, der sich im prophetischen Wort der Bibel auskennt. Wir könnten sagen, diese göttlichen Heilstermine, die auch gefüllt sind mit göttlicher Qualität, sind gleichsam Kilometersteine an einer langen Straße, an denen wir ablesen können, wie weit wir in der Zeit fortgeschritten sind. Und weil die Gemeinde und Israel noch eine Zeit lang nebeneinander herlaufen, die Gemeinde, die ihrer Vollendung entgegengeht, und Israel, das bereits wieder angelaufen ist, wie bei einem Stafettenläufer, weil dies noch eine Zeit des Nebeneinander ist, können wir an dem Geschehen um Israel viele Dinge der prophetischen Erfüllung ablesen. Es ist also nicht ganz richtig, wenn man früher in unseren Kreisen gesagt hat, erst wenn die Gemeinde entrückt ist, könne man wieder heilsgeschichtliche Zeiten prophetisch schauen, beleuchten und deuten. Ich möchte Ihnen hier einmal etwas erzählen. Ich stehe ja in einer Brüderversammlung und diese Brüder haben eine große Konferenz in Dillenburg. Und als im Jahre 1948 der Staat Israel gegründet worden ist, kamen die Brüder gerade dort zusammen. Und nun gab es eine bestimmte Auffassung in der Versammlung der Brüder, dass erst nach der Entrückung der Gemeinde der Herr wieder mit seinem Volke Israel handeln werde. Da hat ein Dr. Hans Becker, Generaldirektor und Rechtsanwalt, die Brüder Folgendes gefragt: Wer hatte nun Recht, wir oder Gott? Und die Brüder haben sich ja dann doch dazu durchgerungen und haben gesagt, sicherlich Gott. So ist das mit unseren Aussagen. Nein, es gibt ganz präzise Zeichen des Heilshandeln Gottes auch in unserer Zeit. Ich darf nur auf das jüdische Doppeljahr 1997/98 hinweisen, wo etliche Begebenheiten gefeiert worden sind in Israel, die wir mit solchen Kilometersteinen Gottes vergleichen könnten. 100 Jahre erster zionistischer Weltkongress in Basel, wo Herzl vor der versammelten Judenheit gesagt hat, wir gehen wieder ins Land der Väter und nicht nach Madagaskar oder nach Tansania, wie es die Engländer vorgeschlagen hatten. Oder dieses Doppeljahr war ein 70-jähriges Jubiläum für das Ende der Türkenherrschaft über das Heilige Land, als der gläubige General Allenby im Namen der Engländer den Türken das Land weggenommen hat, womit das englische Mandat begann. Und zugleich feierte man das 50-jährige Bestehen des Staates Israel und gedachte der 30 Jahre, die Jerusalem wieder im Besitz des Volkes Israel gewesen ist. Jerusalem kehrte ja im Jahre 1967 heim. Nun noch einmal der erste Vers über die Zeitenläufe und Heilstermine, aber Brüder, habt ihr keinen Bedarf, dass euch geschrieben wird. Paulus wollte nicht sagen, darüber solltet ihr überhaupt nicht nachdenken, das ist nichts für die Gemeinde. Die Gemeinde hat es nur mit ihrer persönlichen, individuellen Erbauung zu tun. Und das prophetische Wort, das kann man dann überlassen, einem Kreis Freunde des prophetischen Wortes. Ich kannte einen solchen Kreis, der sich so nannte. Das heißt, das ist unser Hobby und die anderen, die können dann andere Hobbys pflegen. So ist das nicht. Er hat ihnen nicht geschrieben, aber er hat sie mündlich, als er bei ihnen war, präzise unterrichtet. Und darum ist es unnötig, dass er jetzt noch einmal auf alle Einzelheiten seiner Unterrichtung eingeht. Denn in Vers 2 bescheinigt er ihnen, ihr selbst wisset höchst genau, dass der Tag Jahwes, der Tag des Herrn, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Akribos, mit Akribie, in höchster Sorgfalt und Genauigkeit hat er sie unterrichtet. Oberkirchenrat de Bohr hat in der Auslegung der Wuppertaler Studienbibel dazu geschrieben, die Apostel haben die Gemeinde über endzeitliche Fragen gründlich und genau unterrichtet. Und nun müssen wir wissen, das war eine junge Gemeinde mit Leuten, die noch gar nicht lange im Glauben standen, teilweise erst Monate. Und diesen Leuten bringt er diese Dinge, nicht etwa Leuten, die schon Jahrzehnte im Glauben stehen. Und Deborah fährt fort, so zentral gehörte bei ihnen die Eschatologie, das heißt die Lehre von den letzten Dingen, mit zur Evangelisation. Evangelisation war damals noch etwas anderes, als es heute ist. Das Evangelium ist die frohe Botschaft für das Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte und für sein wunderbares Heilshandeln in Christo Jesu, aber auch generell in seiner Heilsgeschichte. Und dann fährt Deborah fort, darum wird betreffend des Wann an das eigene Wissen und Urteil der Gemeinde appelliert. Daraus können wir folgern, dass diese Gemeinde ein rapides geistliches Wachstum gehabt hat in der Gnade und in der Erkenntnis. Und nun Vers 2, denn ihr selbst wisset höchst genau, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt. Und daraus folgert man dann für die Gemeinden hin und her und sagt es auch in den Gemeinschaften, also gehen uns diese Dinge nichts an. Wir wissen überhaupt nicht, in welcher Zeit wir leben und wie nahe wir der Wiederkunft stehen, denn es steht geschrieben, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Dann sollten wir aber hinzulesen, was in Vers 4 steht. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreife. Alle seid ihr ja Söhne des Lichtes. Also die Söhne des Lichtes werden von dem Tag seiner Wiederkunft, von dem Tag seines Kommens nicht überrascht. Deshalb haben sie ja das prophetische Wort, das da als eine Leuchte an einem dunklen Orte scheint, bis der Tag seines Kommens herbeinaht. Und hier wird nun für das Kommen Jesu das Bild des Diebes gebraucht. Der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, ist die eigentliche Endzeit. Dieser Dieb dringt vielleicht durch ein Kellerfenster in das Haus ein, mitten in der Nacht, es geht ja hier um das Bild der Nacht, er schleicht sich durch die Räume der Wohnung, er hat vielleicht eine Maske auf, dringt dann ein ins Schlafzimmer der Eheleute, zieht seine Waffe und sagt, her mit den Klunkern. So geht das, so ist das gemeint. Der Herr Jesus hat dieses Bild selber einmal gebraucht in Lukas 11 und sagt, er der Stärkere ist eingedrungen wie ein Dieb in das Haus des Starken. Und das Haus des Starken des Satans ist dieser Kosmos. In seiner heimlichen Menschwerdung aus der Jungfrau Maria ist er eingedrungen in das Haus des Fürsten dieser Welt. Und er hat ihn seiner Waffenrüstung beraubt, sagt Jesus, und er hat sein Haus ausgeplündert, beraubt. Und das wird geschehen, wenn der Herr Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt, dass er dann das Haus des Starken wieder umberaubt in der Entrückung der Gemeinde. Wenn die letzte glaubende Generation der Endzeitgemeinde entrückt wird oder, wie es eigentlich heißt, geraubt wird. Geraubt aus der Vollmacht und aus dem Vollmachtsbereich des Fürsten der Finsternis. Ich lese noch einmal Vers 2 mit, denn ihr selbst wisst höchst genau, dass der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, wie ein Dieb in der Nacht kommt, überraschend. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann tritt ihnen plötzlich Verderben entgegen, wie die Geburtswehen an die Schwangere, und sie werden auf keinen Fall entrinnen. Der Herr Jesus hat ja auch von diesen Geburtswehen der Endzeit geredet. Und da wissen wir, da gibt es Wehen und dazwischen gibt es auch wieder Wehenpausen, wo man meint, jetzt geht ja gar nichts mehr von der Stelle. Im Jahre 1967, da haben wir mit der Heimkehr Jerusalems, wir Brüder, alle geglaubt, dass es ganz nahe vor der Tür steht. Geburtswehen der Endzeit. Aber neben diesen Wehen Schüben, dann Wehen Pausen. Dann war es auf einmal lange Zeit still und es geschah scheinbar nichts. Aber mit diesem Bild wird uns auch etwas deutlich. Das Gerichtsziel der endzeitlichen Katastrophen, das hier im Bilde der Wehen geschildert wird, ist nicht der Weltuntergang, sondern die Welterneuerung. So wie die Geburtswehen zu einer Geburt führen sollen. Freilich, die Geburtswehen der Endzeit, von denen auch Jesus redet, sind gewaltige Umstürze. Wenn es heißt, die Sterne werden vom Himmel fallen, das sind dann nicht die September-Sternschnuppen, bei denen wir uns was Schönes wünschen, sondern das sind Meteoriten gemeint, die auf die Erde einschlagen, mit verheerenden, katastrophalen Folgen, die eine solche gewaltige Staubhülle auslösen werden, dass die Sonne sich verfinstert und der Mond blutrot erscheint. Oder wenn dort steht in den Endzeitreden Jesu, dass die Kräfte der Himmel sich bewegen werden oder erschüttert werden und die Kräfte der Himmel, die Kräfte des Weltenalls, die die Sternenbahnen zusammenhalten, und die die Planeten und Sonnen und Galaxien auf ihrem Kurs halten, das ist das, was wir die Schwerkraft nennen. Eine bislang noch geheimnisvolle, weithin unerforschte Kraft. die gewaltigste Kraft, die es im Universum überhaupt gibt. Und von dieser Kraft heißt es, sie werde erschüttert werden. Und da wundern wir uns nicht, wenn es einmal im Propheten heißt, dass die Erde dann schwanken werde, wie ein Trunkener in seiner Hängematte. Das heißt, die Neigung der Erdachse wird pendeln. Und auch das wird katastrophale Folgen haben. Es gibt also keinen gemütlichen Spaziergang. Geburtswehen der Endzeit, die aber abzielen auf eine Erneuerung der Welt. Sonderlich auf eine Erneuerung Israels. Und deshalb wird in Jesaja 66 von den Geburtswehen Zions gesprochen. Und dass diese Geburtswehen Zions darauf hinzielen, dass an einem Tag ein ganzes Volk geboren werde, nämlich in das neue Leben Jesu Christi, in das Leben des Geistes aus Gott. In Matthäus 19, 28 fragen die Jünger den Herrn Jesus einmal, was wird uns denn dafür, dass wir alles verlassen haben und dass wir dir nachgefolgt sind? Es gibt ja auch manche Fromme, die im Unterschied zu den Jüngern Heiligen Geist haben, die auch immer meinen, sie kämen durch ihre Frömmigkeit irgendwie zu kurz im Genießen dieses Lebens. Was wird uns denn nun dafür? Da sagt der Herr Jesus, wenn ich kommen werde und auf dem Throne meiner Herrlichkeit sitzen werde, werdet auch ihr sitzen auf 12 Thronen. Richten die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Diese ganze Zeit des Gerichtes soll zur Wiedergeburt des Volkes Israel führen. Das ist der Sinn des Gerichtes. Dazu hat der Messias diese Gerichte gesetzt. Volkswiedergeburt Israels und die Geburtswehen der Endzeit weisen darauf hin. Nebenbei gesagt, wir brauchen gar nicht lange herumzurätseln, wer in Offenbarung 12 mit dem Sonnenweib gemeint ist, das da bekleidet ist mit einer 12-fachen Sternenkrone auf ihrem Haupt. Da brauchen wir uns gar nicht große Fragen zu stellen. Und dass unter Schreien und Geburtswehen dann einen männlichen Sohn gebiert, nämlich die Erstlinge, die messiasgläubigen Erstlinge aus Israel, im Lichte von Jesaja 66 ist das Zion, ist das orthodoxe, gläubige Israel, das wie ein Saulus von Tarsus am Boden liegt und seufzt und weint und schreit unter der Erkenntnis, er, den wir zerstochen haben, er war doch unser Messias, Jesus von Nazareth. Also Geburtswehen der Endzeit. Aber nun möchte ich Sie fragen, wenn Paulus hier sagt, wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann tritt Ihnen plötzliches Verderben entgegen, wie die Geburtswehen an die Schwangere. Wer sind denn diese Sie, die dieses Wort gebrauchen? Übrigens habe ich beim Überdenken des Zusammenhanges von 1. Thessalonicher 4 und 5 den starken Eindruck gewonnen, dass Paulus hier noch einmal einen Punkt aus seiner mündlichen Belehrung der Thessalonicher im prophetischen Wort in ihrer Erinnerung zurückruft, weil dieser Punkt für ihn besonders wichtig war. Auch der Apostel Petrus hat ja einmal gesagt, ich sage euch diese Dinge immer wieder neu, denn ihr solltet nach meinem Abscheiden in der Lage sein, euch das, was ich euch bezeugt habe, eigenständig wieder in die Erinnerung zurückzurufen. Und deshalb ist die Wiederholung eine Mutter der Weisheit. Und Paulus hat dies offensichtlich auch gesagt. In den vergangenen Jahrzehnten hat man immer dann, wenn die Amerikaner einmal in Verhandlungen mit dem Warschauer Pakt einige Raketen abgerüstet haben, gesagt, aha, das ist die Erfüllung von, wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit, und jetzt wird wohl bald etwas geschehen. Das war die politische Losung der Völker, die sich unter dem Dach der UNO nach dem Zweiten Weltkrieg versammelt haben. Aber ich meine, diese Sie seien in einem engeren Sinne zu sehen, denn die heilsgeschichtliche Urgottes ist das Volk Israel. Und da ist es doch bedeutend, dass in der Zeit, als Rabin zusammen mit Peres den Ausverkauf des Landes an die Palästinenser beginnen wollte, einschließlich des Planes, Jerusalem wiederherzugeben, dass dieses geschah unter der Parole Land für Frieden. Dass aber dann, als Netanjahu die Regierung dort antrat, die Parole umgeändert worden ist, nämlich in Friede und Sicherheit. Und dass auch Ehud Barak, der neue Ministerpräsident, zu Deutsch der gewaltige Blitz, dass auch er seine Politik an dieser Losung ausrichten will. Friede und Sicherheit. Und er hat sich in den Verlautbarungen, die er seit Regierungsantritt getroffen hat, sehr deutlich und sehr präzise zu diesen Fragen ausgesprochen. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, es wird also sicherlich so sein, dass Sie auf diesem Weg der Kooperation und des Scheinfriedens noch ein wenig voranschreiten werden. Denn das muss ja eine Begründung haben. Das darf also nicht nur eine Parole bleiben, Friede und Sicherheit. Sie werden also sagen, es ist erreicht, Friede und Sicherheit, bis auf ein Problem. Und dieses Problem heißt Jerusalem, Jerusalem. Der Laststein und die Taumelschale für alle Völkerschaften rings um Israel her, so wie es in Sacharja 12 geschrieben steht. Und weil Israel Jerusalem niemals wieder herausgeben wird. Denn es ist die Stadt des großen Königs, des Messias, die Stadt Gottes. Deshalb wird es nach Sacharja 12 um Jerusalem zu einem neuen Kriege kommen. In einem Krieg, in dem Gott selbst so deutlich eingreifen wird, dass Israel dies nicht mehr auf seine eigene Fahne schreiben kann und seinen eigenen Waffen gutschreiben kann, sodass dann viele in Jerusalem beginnend Gott suchen werden. Denn die Erweckung beginnt nach Sacharja 12 in Jerusalem und wird dann übergreifen auf die Sitzhaber in Judäa, die Fürsten in Judäa, die Siedler und auf ganz Israel. Das wird der Beginn für die Erkenntnis sein. Er ist es doch, den wir zerstochen haben, der unser Messias ist. Lesen Sie Sacharja 12, ich kann Sie immer wieder nur dazu auffordern. Wenn das aber so ist, dann steht dieses Ereignis in einer ganz engen Beziehung zu dem Zeugnis von 1. Thessalonicher 4, nämlich der Entrückung und Vollendung der Gemeinde Jesu aus den Völkern. Der Erstlingsgemeinde Jesu Christi, die dann vollendet wird. Ich sehe diesen Zusammenhang und wir sollten deshalb auf das achten, was weiterhin in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, wir wissen es nicht, geschieht. Für die Brüder, die sich auch etwas mit den Zahlen der Heiligen Schrift beschäftigen, möchte ich sagen, Friede und Sicherheit, diese Parole, die hier erwähnt wird, hat den Zahlwert 960, das ist der Zahlwert von 12 mal 8 mal 10. Das ist die vollkommene Erneuerung Israels, die dann beginnt. Die dann beginnt, wenn es um Jerusalem geht. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreife. Alle seid ihr ja Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis an. Der Tag kommt für die Gemeinde nicht überraschend wie ein Dieb. Und zwar werden hier alle genannt, die Söhne des Lichtes seien. Söhne des Tages, nicht etwa nur eine Elite innerhalb der Gemeinde, die sich durch besondere Erkenntnisse auszeichnet, sondern alle, die wiedergeboren sind aus dem Heiligen Geist, die Kinder Gottes sind und die das Zeugnis des Geistes haben, dass sie Söhne Gottes sind. Alle seid ihr ja Söhne des Lichtes, des Gottes, von dem es heißt, Gott ist Licht. Zugleich Söhne des Reiches, Söhne des Gehorsams, Söhne Abrahams durch den Glauben an Jesus Christus und hier Söhne des Lichtes, Söhne des Tages. Und nun müssen wir sagen, die gegenwärtige Weltzeit ist ja Nachtzeit. Wir leben nicht am Tage, sondern wir leben in der Nacht. Denn die gegenwärtige Weltzeit ist gekennzeichnet durch die Abwesenheit des Lichtes. Und damit meine ich nicht die irdische Sonne, sondern die Abwesenheit des Lichtes der Welt, die Abwesenheit Jesu Christi. Und das ist ein prophetischer Schlüssel. Immer wenn Jesus Christus anwesend ist auf der Erde als das Licht der Welt, haben wir Tag. Haben wir prophetisch gesehen, Tag des Herrn. Tag Jesu Christi. Und immer wenn er abwesend ist, wenn er verborgen ist, dann haben wir prophetisch gesehen Nachtzeit. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Johannes 12, wo uns dies ganz deutlich entgegenkommt, ab Vers 35. Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch, wandelnd, während ihr das Licht habt, auf das nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Eine wunderbare Übereinstimmung des Zeugnisses Jesu mit dem Zeugnis des Apostels Paulus. Söhne des Lichtes. Dieses redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Und dieses Hinweggehen und sich Verbergen ist eine prophetische Handlung für das, was in der gegenwärtigen Weltzeit sein Handeln bestimmt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist verborgen in Gott. Mit ihm ist auch alles verborgen, was es an Offenbarung gibt. Es gibt nur eine Offenbarung Gottes und Jesu Christi und des Heiligen Geistes, nämlich in der Gemeinde Jesu Christi, durch den Heiligen Geist. Und wir leben in der Nacht. Es gibt ja ein Lied, auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem hellen Tag, aber das stimmt nicht. Wir müssten eigentlich singen, auf, denn der Tag wird kommen. Wir leben in der Nacht. Übrigens heißt es in Kolosser 3 nicht nur, dass der Christus verborgen ist in Gott, sondern auch wir und unser Leben, das uns geschenkt worden ist aus dem Heiligen Geist, ist mit ihm verborgen in Gott. Erst dann, wenn er selbst wieder offenbar werden wird in Herrlichkeit, werden wir gemeinsam mit ihm offenbar werden im Zustande der Verherrlichung. Kolosser 3, wir leben also in der Zeit der Nacht und der Verborgenheit Gottes und seines Christus. Aber, und nun kommt es, wir sind dennoch Söhne des Lichtes, Söhne des Tages, des kommenden Tages seines Reiches, wo er wieder gegenwärtig sein wird als die Sonne der Gerechtigkeit, so wie er in Maleachi 4 genannt wird, euch aber, die ihr seinen Namen fürchtet, wird aufstrahlen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln oder in ihren Strahlen. Die aufgehende Sonne, die den Tag seines Reiches bringt. Aber wir sind Söhne des Lichtes. Wir wandeln so, als ob Jesus bereits gegenwärtig wäre. Als lebten wir bereits am Tag seines Reiches. Denn der Heilige Geist hat in uns die Liebe Gottes ausgegossen. Er hat in uns das Leben Gottes gegeben. Er hat in uns hinein das Licht Gottes geoffenbart. Denn Gott ist Licht, Gott ist Leben, Gott ist Geist,
Gott ist Liebe. Söhne des Lichtes, Erstlinge seiner ganzen Kreatur. Ich bin früher öfters, wenn ich bei einem Dienst war, von einem hochgelegenen Ort hinuntergefahren mit dem Bus ins Tal, über eine sehr kurvenreiche Strecke, und immer wenn sich dann durch den Wald hindurch ein Blick auftat, dann schaute ich den Ort, der dort unten im Tal lag, und weil es schon sehr spät war, konnte man die vielen tausend Lichter sehen, die dort im Tal ausgebreitet waren, so wie das umgekehrte Firmament. Das muss für unseren Gott und Vater so sein, wenn er die Söhne des Lichtes schaut. Die Träger seines Heiligen Geistes, die Erstlinge seiner ganzen Kreatur. Was muss das für unseren Gott sein, dass es hier Menschen gibt, in denen sein Geist wohnt? Da möchte ich Ihnen doch die Stelle lesen, Philipper 2, Vers 14 bis 16. Und wer meine Dienste kennt, weiß, dass ich diese Stelle sehr oft erwähne, denn sie ist wirklich eine Schlüsselstelle. Tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegungen, damit ihr unverklagbar und sonnenklar seid oder durchsichtig, unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Generation. Und wir leben heute wirklich in der Endzeitgeneration, die überschwemmt wird mit einer Sintflut der Gewalt, des Okkultismus, der Gotteslästerung und des Sexismus in einer Weise, wie es niemals zuvor auf Erden gewesen ist. Inmitten dieser Generation leben wir. Und Paulus hat dies sicher auch vor Augen gehabt. Aber das war damals schon im Niedergang des römischen Weltreiches und geschieht heute in der Fülle der Zeiten in einer unvergleichlich höheren Weise. Und dann heißt es, unter dieser Generation strahlet ihr wie Himmelslichter in dem Kosmos, wie Lichter am Firmament, darstellend das Wort des Lebens mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Also nicht nur verkündigend das Wort des Lebens, das auch, denn wir sollen ja Grund geben von der Hoffnung, die in uns ist. Wenn man uns fragt nach unserem Glauben und wenn wir Zeugnis geben dürfen. Aber wir sollen vor allem das Wort des Lebens darstellen in unserer Existenz, in unserem Leben, in unserem Wandel, in unserem Wesen, in unserem Charakter. Söhne des Lichtes, ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreife. Alle seid ihr ja Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Was bin ich so froh, dass hier nicht steht, wenn ihr Jahrzehnte gläubig seid und euch unablässig bemüht, dann könntet ihr eines Tages Söhne des Lichtes werden. Nein, ihr seid durch die Wiedergeburt, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber in den Gemeinden deutet man es ja immer so, ihr sollt das Licht der Welt sein, ihr müsst das Licht der Welt sein. Und dann kommt das ganze Gesetz über die Gemeinde. Ihr seid. Aber so sollten wir auch wandeln. Und nun kommt etwas überaus Ernstes. Und Paulus hätte es nicht gesagt, wenn dies nicht eine Gefahr wäre für die endzeitliche Gemeinde. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Eine begründete Warnung. Söhne des Lichtes, die so leben, als wäre der Tag schon gekommen, als wäre der Herr Jesus anwesend in ihrer Mitte, die können nicht im Tiefschlaf liegen wie die anderen. Vers 7, denn die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Das ist der typische Zustand für die gegenwärtige Weltzeit. Tiefschlaf und Selbstberauschung, Trunkenheit. Beides gehört in diesem Wort zusammen. Wenn ein Krieger in den Tiefschlaf versinkt, dann legt er die Rüstung ab. Und die Glaubenden werden ja verglichen mit solchen Kämpfern, mit solchen Gotteskriegen, Kriegern, die in der Vollwaffenrüstung Gottes stehen sollten. Dann steht er nicht mehr im Kampf, sondern dann liegt er. Er löscht das Licht aus, versinkt in der Dunkelheit, er schließt die Augen, macht sich vielleicht noch eine Binde vor die Augen oder lässt die Jalousien herunter, damit er besser schlafen kann. Er schaltet das Denken ab und aus der Aktivität eines wachen Geistes versinkt er in die Passivität, wo nur noch das Unterbewusstsein wirksam ist. In Träumen, seien sie nun schauerlich oder schön.
Der Apostel Paulus hat einmal von diesem Schlafgeist gesprochen. Und das kann ein Gericht Gottes sein, wenn solch ein Schlafgeist ausgegossen wird. Und er wird heute über manche Gemeinden ausgegossen. Ich möchte einmal lesen Römer 11, wo dieses Wort vom Schlafgeist über Israel gesagt wird, aber es könnte auch der Gemeinde gelten. Römer 11, 7 bis 8. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auserwählten haben es erlangt. Die übrigen aber sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch, ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Der reich gedeckte Segenstisch Gottes, verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Was für ein ernstes Wort des Gerichtes. Schlafgeist. Wir stehen heute um Mitternacht herum. Vielleicht sehen wir bald den Morgenstern am Horizont, dem Überwinder. Ich will ihn dem Morgenstern zu erkennen geben. Und das ist unser Herr Jesus Christus, der die Parousie, die Heimholung der Gemeinde einleitet als der Morgenstern, ehe er in seiner Epiphanie, in seinem sichtbaren Kommen, aufstrahlt als die Sonne. Aber wir wissen ja, dass der tiefste Schlaf um Mitternacht herum geschieht, sich ereignet. Es ist doch bedeutsam, dass im Gleichnis des Herrn Jesus in Matthäus 25 von den 10 Jungfrauen geschrieben steht, dass nicht nur die törichten, sondern auch die 5 klugen Jungfrauen unmittelbar vor Mitternacht eingeschlafen sind. Obwohl sie Öl in ihren Lampen hatten, Heiligen Geist in der Lampe des prophetischen Wortes. Bis dann um Mitternacht ein Geschrei erscholl, auf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen, um ihn abzuholen und ihn der Braut zuzuführen. Und während alle schlafen, sät der Feind Gottes, der Satan, den Giftweizen, den Taumeldolch, in das Weizenfeld Gottes, der kaum von dem echten Weizen zu unterscheiden ist. Und das ist die ernste Situation, in der wir heute auch als Gemeinde stehen. Sehen Sie, der Apostel Paulus hat ja nicht umsonst gesagt, in 2. Korinther 11, Vers 1, 2 und 3, dass die Korinther zwar Abstand genommen haben von den Aposteln, dass sie aber gerne jeden aufgenommen haben, der in einem andersartigen Geist gewirkt hat, das heißt in einem fremdartigen, dämonischen Geist, der sich als Heiliger Geist ausgegeben hat, der ihnen einen andersartigen Jesus gebracht hat. Und andersartig heißt nach dem Griechischen fremdartig, aus einer anderen Quelle gespeist, dämonisch, aber etikettiert mit dem Namen Jesus. Und die ihnen etwas Andersartiges gebracht haben als Evangelium, das in Wirklichkeit gar keine frohe Botschaft Jesu Christi war. Tiefschlaf, Trunkenheit und Selbstberauschung. Ich möchte Ihnen einmal etwas lesen, was hierzu Bruder Bader geschrieben hat. Wo jemand, und sei es mit noch so geistlich erscheinenden Worten, unseren Willen, unser Denken und unser Verstehen ausschalten will, ist er ein geistlicher Verführer, der wichtige Bastionen für die Wachsamkeit in Besitz zu nehmen beabsichtigt. Gott erzieht uns nicht zur Willensschwachheit, sondern er erzieht uns, unseren Willen auf die in seinem Wort gegebenen Ziele zu richten, das heißt, seinem Willen eins zu machen. Die Galater wurden fasziniert, weil sie Unverständige waren. Unser Gehirn ist wie ein Computer, der ohne Bedienung nicht denken kann. Er kann aber nicht nur durch unseren Geist, sondern auch durch einen fremden Geist bedient werden. Wer durch bewusste Passivität sein Gehirn einem anderen Geist zur Verfügung stellt, muss sich nicht wundern, wenn dieser über ihn Macht gewinnt. Wird ja heute in den Gemeinden oft gesagt, wir sollten das Denken abschalten, wir sollten uns ganz öffnen und ganz hingeben für alles, was da nun kommen werde in den kommenden Stunden. Das ist hier gemeint. Wir werden dabei zu Medien, die keine Kontrolle mehr über den Leib besitzen. Der Geist Gottes lehrt uns das Denken Christi, also ein in dem Wort Gottes gegründetes und durch dieses Wort Gottes angeleitetes, ja geprägtes Denken. Gesunde Lehre. Und Buße heißt nichts anderes, Metanoia, als ein Umdenken. Spiritisten, ob es Wahrsager, Wunderheiler, Magier, Vertreter der Gruppendynamik, Meditationslehrer oder andere sind, suchen unter Hinweis auf die Hingabe an das Höhere, zunächst den Willen und das Denken abzuschalten, was eine Methode geistlicher Notzucht darstellt. Ein Hypnotisier verlangt Passivität, er versetzt dann in Schlaf, um anschließend jede Täuschung zu erreichen und über unseren Leib zu verfügen. So auch ein falscher Geist. Das Instrument des Leibes, dazu gehört auch das Gehirn, wird nicht mehr selber bedient, sondern von einem anderen Geiste missbraucht. Es ist geradezu ein Kennzeichen falscher Geister, dass sie das Wort Gottes umgehen, das Licht ausschalten. Oder diesem zumischen, Verdunkelung bringen und die Bastionen der Wachsamkeit zu schwächen suchen, um eine leichtere Infiltration zu ermöglichen. Je mehr wir dem Kommen des Herrn entgegengehen, umso größer muss unsere Wachsamkeit und Nüchternheit werden. Der Herr selbst kündet in seinen Reden, in denen er auf sein Wiederkommen hinweist, viele falsche Propheten, falsche Christi und durch sie ausgeführte Zeichen und Wunder an. Bis hierhin das Zitat. Und ich möchte Ihnen dazu noch eine Stelle lesen aus dem Alten Testament über diese Verbindung von Schlafsucht oder Schlafgeist und Betrunkenheit, Selbstberauschung. Und zwar aus Jesajas 29 ab Vers 9. Stutzet und staunet, blendet euch und erblindet. Sie sind betrunken, doch nicht von Wein. Sie schwanken, doch nicht von starkem Getränk. Denn Yahweh hat einen Geist tiefen Schlafes über sie ausgegossen und hat eure Augen verschlossen. Also Trunkenheit und Schlafsucht. Die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Und jedes Gesicht ist euch geworden wie die Worte einer versiegelten Schrift, die man einem gibt, der lesen kann. Indem man sagt, lies doch dieses. Er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt die Schrift einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies doch dieses. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Das ist die Verstockung. In Epheser 5, Vers 18 sagt der Apostel Paulus, berauschet euch nicht mit Wein, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Er erwähnt hier den Wein. Es gab aber auch andere Mittel und Wege der Selbstberauschung in der damaligen Zeit, wodurch sich heidnische Religionen öffnen wollten für die unsichtbare Welt und wodurch man Zugang finden wollte zur Welt der Geister und der Götter. Man hat zum Beispiel auch Pilzgifte verwendet zu diesem Zweck und andere Wege und Weisen der Selbstberauschung. Wir können also hier den Wein einmal ganz weglassen, und können generell sagen, berauschet euch nicht, sondern vielmehr werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Der Heilige Geist ist also das Gegenteil jeglicher Berauschung, jeglicher Selbstberauschung. Er führt nämlich hinein in eine Nüchternheit, wie wir sie nie zuvor besessen haben. Denn er überführt uns von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und wo der Heilige Geist wirksam ist, als ein Geist der Kraft und der Liebe und der Disziplin, der Kraft, der Liebe und der Zucht, führt er nicht in die Unfreiheit und in die Vergewaltigung hinein, sondern in die Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn wirksam ist, dort ist Freiheit. Das ist ein Schlüssel, woran man alles, was wirklich aus dem Geiste Gottes ist, unterscheiden kann von dem, was aus einem anderen Geiste herauskommt. Berauschet euch nicht. Und dann sagt der Apostel Paulus, wie man zur Fülle im Geist kommen kann. Und er zeigt ganz praktische Wege auf, indem man in seinem Herzen inwendig alle Zeit dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus Dank sagt. Oder indem man in seinem Herzen alle Zeit Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, singt und spielt in Psalmen und Hymnen und allerlei geistlichen Liedern. Das ist also eine innere Charismatik. Und dann sagt er sogar, indem wir uns einander in der Gemeinde Jesu Christi unterordnen, in der Furcht Christi. Das ist wirklich eine andere charismatische Bewegung. Es gibt heute, was die Rauschzustände der Endzeit anbetrifft, in der Welt einen Rausch der Ideen, der Ideologien, der Weltanschauungen, der Religionen, dessen, was man Esoterik nennt. Und es gibt kaum eine Buchhandlung, in der nicht ungezählte Bücher über Esoterik ausliegen. Über alles das, was unter diesem Begriff einer neuen Gnosis, einer endzeitlichen Gnosis läuft. Pluralismus nennt man das. Pluralismus der Weltanschauungen. Es gibt heute eine Grundwoge des Okkultismus. Eine tiefe Grundwoge. Und auf dieser Grundwoge des Okkultismus, der Esoterik, auch der Weltraumfantasien, die überall auch im Fernsehen dargeboten werden, schwimmen leider auch viele christliche Bewegungen mit. Schwarmgeist, der sich als Heiliger Geist ausgibt. Das kommt heute an. Da muss man mitmachen. Da muss man oben aufschwimmen wie das Fett auf der Suppe. Selbstberauschung. Wir werden in eine Zeit hineingehen, wo nach Offenbarung 17,2 die große Hure die Menschheit trunken macht. Und darum heißt es in Offenbarung 16, Vers 15, glückselig der Wachsame. Wachsamkeit und Nüchternheit ist das Gebot der Stunde. Sogar Nüchternheit zum Gebet, haben wir das einmal gelesen. Vor allen Dingen seid nüchtern zum Gebet. Wir sollten also, wenn wir beten, uns überlegen, was wir beten, damit wir bitten nach Gottes Willen haben. Nüchternheit auch zum Gebet. Und weil wir nicht Diplomaten sind, sondern Propheten, die eine klare Posaune blasen sollten für die Gemeinde Gottes in unserer Zeit, haben wir heute die höchste Alarm- und Bereitschaftsstufe. Angesichts dessen, was an Schlafgeist auch über die Gemeinden ausgegossen ist und was an Selbstberauschung in den Gemeinden Jesu Christi vor sich geht. Prediger Salomon hat gesagt, deshalb darf die Beurteilung der Erscheinungen unserer Tage nicht mehr nur schul- und routinemäßig erfolgen. Sie muss vielmehr von einer hohen prophetischen Warte ausgeschehen. Als Söhne des Lichtes müssen wir uns selbst klar orientieren an den lauteren, sauberen Quellen des Wortes Gottes, das uns der Heilige Geist lebendig macht. Und müssen als Söhne des Lichtes gleichzeitig anderen eine klare Orientierung geben über die Zeit, in der wir stehen. Und dazu gehört auch,
Das, was Heinrich Langenberg sagt zu unserem Text, das beste Mittel, wach zu bleiben, ist die Pflege des Hoffnungslebens, die lebendige Erwartung des kommenden Herrn. Und nun wollen wir weiterlesen und zum Schluss mit unserem Text kommen. Wir aber, die dem Tage angehören, wollen nüchtern sein, als solche, die angelegt haben, den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm, also als Kopfschutz, die Erwartung der Errettung. Gemeint ist hier die Vollerrettung der Gemeinde am Tage des Herrn Jesus. Nicht die Errettung, die wir erfahren haben, als wir gläubig wurden, in der Wiedergeburt, sondern die letzte vollendete Ausgestaltung dieser Errettung, auch in der Verklärung unseres Leibes. Soteria, die Vollerrettung. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei Grundelemente unseres neuen Lebens werden hier genannt. Paulus hat hier aus der Waffenrüstung des Kriegers Gottes zwei Teile herausgenommen, die besonders wichtig sind. Einmal den Brustpanzer, der die inneren Organe, der besonders das Herz schützen soll. Das Herz, das ja nach der Bibel Sitz des Willens und der Gefühle ist. In unserer Zeit, da hat man nicht mehr den Brustpanzer einer Ritterrüstung, sondern eine Schutzweste, eine kugelsichere Weste. Sie haben das vielleicht schon einmal bei Polizeieinsätzen oder beim Bundesgrenzschutz gesehen. Es geht um die Sicherung unserer Gefühle durch Glauben, durch Liebe und durch die Hoffnung. Der Glaube soll nicht verfallen in Zweifel und Unglauben. Die Liebe, die Gott uns ausgegossen hat in unser Herz durch den Heiligen Geist, soll nicht bedroht werden durch Hass, Rache und Vergeltungsgedanken. Die Hoffnung, die Gott uns leuchtend vor die Augen stellt, soll nicht weichen der Resignation und der Hoffnungslosigkeit, die wir haben könnten in den zermürbenden Kämpfen unseres Alltags und unseres Lebens. Dazu brauchen wir diesen Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Dazu brauchen wir allerdings auch den Kopfhelm der Hoffnung, der Erwartung der Vollerrettung. Das ist das, was man das Hoffnungsgut der Gemeinde nennen könnte. Der Kopf ist ja der Sitz, sagen wir einmal, unserer Gedanken, nicht unseres Geistes. Nicht unseres Geistes. Das Gehirn in unserer Kopfschale ist ja lediglich der Computer des Geistes. Allerdings ein so fantastischer Computer, dass ich Ihnen jetzt noch 20 Minuten etwas davon erzählen könnte. Er ist geschützt durch den Knochenpanzer unseres Schädels, aber das genügt eben nicht. Zumindest Radfahrer sollten in unserer Zeit noch einen Schutzhelm tragen. Und die Krieger und Soldaten ohnehin. Auch unsere Gedanken sind bedroht. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, ich habe Folgendes gelernt. Und er war wahrhaftig ein großer Denker. Er hätte eine Leuchte Israels werden können, ein hochberühmter Rabbi und Lehrer Israels oder ein Philosoph Griechenlands. Hatte himmelhoch fliegende Ideologien und Ideen und Gedanken, wie wir auch manchmal. Er hat gesagt, ich habe es gelernt, jeden Gedanken, der sich erheben will gegenüber der Höhe der Erkenntnis Gottes, in Kriegsgefangenschaft zu führen, hinter Stacheldraht, unter den Gehorsam des Christus. Da gehört er hin. Wir sollten auch misstrauisch sein gegenüber unseren eigenen Gedanken, wenn sie nicht dem Wort Gottes entsprechen. Dazu brauchen wir den Schutzhelm. Paulus sagt nämlich dann weiter, wenn ich das nicht tue, dann gelingt es dem Feind in die Gemeinde Gottes Festungen einzubauen, Brückenköpfe. Meinen Sie nicht, dass er darin eine echte Gefahr sieht? Wir brauchen auch den Helm. Der Weg der kleinen Schar der Tagesmenschen ist kein harmloser Spaziergang. sondern der Kampf in den bösen Tagen ihres Alltags und ihres Lebens soll sie befähigen, nachdem sie Gehorsam erwiesen haben, an dem bösen Tag der endzeitlichen Ausreife der Gemeinde zu stehen und das Feld zu behalten, so wie es in Epheser 6 geschrieben steht. Es wird in der letzten Zeit der Gemeinde noch einmal eine ganz große Versuchung geben. Eine ganz große Gefahr endzeitlicher Selbstberauschung und des Tiefschlafes, der heute bereits begonnen hat. Liebe Geschwister, nehmen Sie dieses Wort mit aus dieser Stunde. Wir müssen heute hellwach sein und hellwach werden, müssen wissen, was los ist in unserer Zeit. Und nun möchte ich doch den Text noch abschließen. Denn nicht bestimmte uns Gott zum Zorn, sondern zum Vollerwerb der Soteria, zum Vollerwerb der Vollerrettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Und gemeint ist die Vollerrettung am Tage des Wiederkommens unseres Herrn Jesus Christus. Der für uns starb, damit, ob wir nun wachen oder gestorben sind oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das heißt allgemein, wir sind errettet aus dem Zorn Gottes, der heute noch über den dahingegebenen Völkern liegt, durch den Glauben. Das heißt aber ganz speziell, dass wir auch errettet werden aus der letzten endzeitlichen Periode, aus den letzten 7 Jahren dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit, die ja der Zorn Gottes genannt wird, wo der Zorn Gottes noch einmal über diese Erde ausgegossen wird. Und auch so dürfen wir es sehen im Hinblick auf die endzeitliche Vollendung der Gemeinde. Nicht bestimmte uns Gott zum Zorn. Vor dieser letzten Zeit des Zornes Gottes wird die Gemeinde geraubt. Vor einer letzten drohenden Gefahr wird entrückt zum Herrn und wird vollendet, wird in die Vollerrettung hineingenommen. Jesus Christus ist für uns gestorben, damit wir, ob wir nun wachen, leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn und nicht durch den Tod gehen müssen. Oder schlafen, das heißt bereits Gestorbene sind, gemeinsam mit ihm leben. Und da erinnert Paulus noch einmal daran, was er in 1. Thessalonicher 4 gesagt hat über die Entrückung, damit wir dann alle Zeit bei dem Herrn sind und mit ihm gemeinsam die Verheißungen Gottes ausführen und durchführen in den kommenden Weltzeiten zur Verherrlichung Gottes. Und dann der Schlusspunkt. Darum ermutigt einander oder ermuntert einander, und baut einer den anderen auf, wie ihr es ja auch tut. Und dieser Dienst, dieser Hirtendienst der Ermunterung, der Ermutigung, des Trostes, ist in einer besonderen Weise heute notwendig, in der so viele resignieren und auf der Stelle treten und müde werden im Kampf des Glaubens. Ach, dass wir doch nicht zu denen gehören mögen, die zwar den guten Kampf, den Wettlauf des Glaubens gelaufen sind. Frau Maria, ist er eingedrungen in das Haus des Fürsten dieser Welt und er hat ihn seiner Waffenrüstung beraubt, sagt Jesus, und er hat sein Haus ausgeplündert, beraubt. Und das wird geschehen, wenn der Herr Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt, dass er dann das Haus des Stärken wiederum beraubt. In der Entrückung der Gemeinde, wenn die letzte glaubende Generation der Endzeitgemeinde entrückt wird oder, wie es eigentlich heißt, geraubt wird. Geraubt aus der Vollmacht und aus dem Vollmachtsbereich des Fürsten der Finsternis. Ich lese noch einmal Vers 2 mit, denn ihr selbst wisst höchst genau, dass der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, wie ein Dieb in der Nacht kommt, überraschend. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann tritt ihnen plötzlich Verderben entgegen, wie die Geburtswehen an die Schwangere, und sie werden auf keinen Fall entrinnen. Der Herr Jesus hat ja auch von diesen Geburtswehen der Endzeit geredet. Und da wissen wir, da gibt es Wehen und dazwischen gibt es auch wieder Wehenpausen, wo man meint, jetzt geht ja gar nichts mehr von der Stelle. Im Jahre 1967, da haben wir mit der Heimkehr Jerusalems, wir Brüder, alle geglaubt, dass es ganz nahe vor der Tür steht. Geburtswehen der Endzeit. Aber neben diesen Wehenschüben, dann Wehenpausen. Dann war es auf einmal lange Zeit still und es geschah scheinbar nichts. Aber mit diesem Bild wird uns auch etwas deutlich. Das Gerichtsziel der endzeitlichen Katastrophen, das hier im Bilde der Wehen geschildert wird, ist nicht der Weltuntergang, sondern die Welterneuerung, so wie die Geburtswehen zu einer Geburt führen sollen. Freilich, die Geburtswehen der Endzeit, von denen auch Jesus redet, sind gewaltige Umstürze. Wenn es heißt, die Sterne werden vom Himmel fallen, das sind dann nicht die September-Sternschnuppen, bei denen wir uns was Schönes wünschen, sondern das sind Meteoriten gemeint, die auf die Erde einschlagen, mit verheerenden, katastrophalen Folgen, die eine solche gewaltige Staubhülle auslösen werden, dass die Sonne sich verfinstert und der Mond blutrot erscheint. Oder wenn dort steht in den Endzeitreden Jesu, dass die Kräfte der Himmel sich bewegen werden oder erschüttert werden und die Kräfte der Himmel, die Kräfte des Weltenalls, die die Sternenbahnen zusammenhalten und die die Planeten und Sonnen und Galaxien auf ihrem Kurs halten, das ist das, was wir die Schwerkraft nennen. Eine bislang noch geheimnisvolle, weithin unerforschte Kraft. Die gewaltigste Kraft, die es im Universum überhaupt gibt. Und von dieser Kraft heißt es, sie werde erschüttert werden. Und da wundern wir uns nicht, wenn es einmal im Propheten heißt, dass die Erde dann schwanken werde, wie ein Trunkener in seiner Hängematte. Das heißt, die Neigung der Erdachse wird pendeln. Und auch das wird katastrophale Folgen haben. Es gibt also keinen gemütlichen Spaziergang. Geburtswehen der Endzeit, die aber abzielen auf eine Erneuerung der Welt. Sonderlich auf eine Erneuerung Israels. Und deshalb wird in Jesaja 66 von den Geburtswehen Zions gesprochen. Und dass diese Geburtswehen Zions darauf hinzielen, dass an einem Tag ein ganzes Volk geboren werde, nämlich in das neue Leben Jesu Christi, in das Leben des Geistes aus Gott. In Matthäus 19, 28 fragen die Jünger den Herrn Jesus einmal, was wird uns denn dafür, dass wir alles verlassen haben und dass wir dir nachgefolgt sind? Es gibt ja auch manche Fromme, die im Unterschied zu den Jüngern Heiligen Geist haben, die auch immer meinen, sie kämen durch ihre Frömmigkeit irgendwie zu kurz im Genießen dieses Lebens. Was wird uns denn nun dafür? Da sagt der Herr Jesus, wenn ich kommen werde und auf dem Throne meiner Herrlichkeit sitzen werde, werdet auch ihr sitzen auf 12 Thronen, richten die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Diese ganze Zeit des Gerichtes soll zur Wiedergeburt des Volkes Israel führen. Das ist der Sinn des Gerichtes. Dazu hat der Messias diese Gerichte gesetzt. Volkswiedergeburt Israels und die Geburtswehen der Endzeit weisen darauf hin. Nebenbei gesagt, wir brauchen gar nicht lange herumzurätseln, wer in Offenbarung 12 mit dem Sonnenweib gemeint ist, dass da bekleidet ist mit einer 12-fachen Sternenkrone auf ihrem Haupt. Da brauchen wir uns gar nicht große Fragen zu stellen. Und dass unter Schreien und Geburtswehen dann einen männlichen Sohn gebiert, nämlich die Erstlinge, die messiasgläubigen Erstlinge aus Israel. Im Lichte von Jesaja 66 ist das Zion. Ist das das orthodoxe, gläubige Israel, das wie ein Saulus von Tarsus am Boden liegt und seufzt und weint und schreit unter der Erkenntnis, er, den wir zerstochen haben, er war doch unser Messias, Jesus von Nazareth. Also Geburtswehen der Endzeit. Aber nun möchte ich Sie fragen, wenn Paulus hier sagt, wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann tritt Ihnen plötzliches Verderben entgegen, wie die Geburtswehen an die Schwangere. Wer sind denn diese Sie, die dieses Wort gebrauchen? Übrigens habe ich beim Überdenken des Zusammenhanges von 1. Thessalonicher 4 und 5 den starken Eindruck gewonnen, dass Paulus hier noch einmal einen Punkt aus seiner mündlichen Belehrung der Thessalonicher im prophetischen Wort in ihrer Erinnerung zurückruft, weil dieser Punkt für ihn besonders wichtig war. Auch der Apostel Petrus hat ja einmal gesagt, ich sage euch diese Dinge immer wieder neu, denn ihr solltet nach meinem Abscheiden in der Lage sein, euch das, was ich euch bezeugt habe, eigenständig wieder in die Erinnerung zurückzurufen. Und deshalb ist die Wiederholung eine Mutter der Weisheit. Und Paulus hat dies offensichtlich auch gesagt. In den vergangenen Jahrzehnten hat man immer dann, wenn die Amerikaner einmal in Verhandlungen mit dem Warschauer Pakt einige Raketen abgerüstet haben, gesagt, aha, das ist die Erfüllung von, wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit. Und jetzt wird wohl bald etwas geschehen. Das war die politische Losung der Völker, die sich unter dem Dach der UNO nach dem Zweiten Weltkrieg versammelt haben. Aber ich meine, diese Sie seien in einem engeren Sinne zu sehen, denn die heilsgeschichtliche Urgottes ist das Volk Israel. Und da ist es doch bedeutend, dass in der Zeit, als Rabin zusammen mit Peres den Ausverkauf des Landes an die Palästinenser beginnen wollte, einschließlich des Planes, Jerusalem wiederherzugeben, dass dieses geschah unter der Parole Land für Frieden. Dass aber dann, als Netanjahu die Regierung dort antrat, die Parole umgeändert worden ist, nämlich in Friede und Sicherheit. Und dass auch Ehud Barak, der neue Ministerpräsident, zu Deutsch der gewaltige Blitz, dass auch er seine Politik an dieser Losung ausrichten will. Friede und Sicherheit. Und er hat sich in den Verlautbarungen, die er seit Regierungsantritt getroffen hat, sehr deutlich und sehr präzise zu diesen Fragen ausgesprochen. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, es wird also sicherlich so sein, dass Sie auf diesem Weg der Kooperation und des Scheinfriedens noch ein wenig voranschreiten werden. Denn das muss ja eine Begründung haben. Das darf also nicht nur eine Parole bleiben, Friede und Sicherheit. Sie werden also sagen, es ist erreicht. Friede und Sicherheit, bis auf ein Problem. Und dieses Problem heißt Jerusalem, Jerusalem. Der Laststein und die Taumelschale für alle Völkerschaften rings um Israel her, so wie es in Sacharja 12 geschrieben steht. Und weil Israel Jerusalem niemals wieder herausgeben wird. Denn es ist die Stadt des großen Königs, des Messias, die Stadt Gottes. Deshalb wird es nach Sacharja 12 um Jerusalem zu einem neuen Krieg gekommen. In einem Krieg, in dem Gott selbst so deutlich eingreifen wird, dass Israel dies nicht mehr auf seine eigene Fahne schreiben kann und seinen eigenen Waffen gut schreiben kann, sodass dann viele in Jerusalem beginnend Gott suchen werden. Denn die Erweckung beginnt nach Sacharja 12 in Jerusalem und wird dann übergreifen auf die Sitzhaber in Judäa, die Fürsten in Judäa, die Siedler und auf ganz Israel. Das wird der Beginn für die Erkenntnis sein. Er ist es doch, den wir zerstochen haben, der unser Messias ist. Lesen Sie Sacharja 12, ich kann Sie immer wieder nur dazu auffordern. Wenn das aber so ist, dann steht dieses Ereignis in einer ganz engen Beziehung zu dem Zeugnis von 1. Thessalonicher 4, nämlich der Entrückung und Vollendung der Gemeinde Jesu aus den Völkern. Der Erstlingsgemeinde Jesu Christi, die dann vollendet wird. Ich sehe diesen Zusammenhang und wir sollten deshalb auf das achten, was weiterhin in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, wir wissen es nicht, geschieht. Für die Brüder, die sich auch etwas mit den Zahlen der Heiligen Schrift beschäftigen, möchte ich sagen, Friede und Sicherheit, diese Parole, die hier erwähnt wird, hat den Zahlwert 960, das ist der Zahlwert von 12 mal 8 mal 10. Das ist die vollkommene Erneuerung Israels, die dann beginnt. Die dann beginnt, wenn es um Jerusalem geht. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreife. Alle seid ihr ja Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis an. Der Tag kommt für die Gemeinde nicht überraschend wie ein Dieb. Und zwar werden hier alle genannt, die Söhne des Lichtes seien, Söhne des Tages. Nicht etwa nur eine Elite innerhalb der Gemeinde, die sich durch besondere Erkenntnisse auszeichnet, sondern alle, die wiedergeboren sind aus dem Heiligen Geist, die Kinder Gottes sind und die das Zeugnis des Geistes haben, dass sie Söhne Gottes sind. Alle seid ihr ja Söhne des Lichtes, des Gottes, von dem es heißt, Gott ist Licht, zugleich Söhne des Reiches, Söhne des Gehorsams, Söhne Abrahams durch den Glauben an Jesus Christus und hier Söhne des Lichtes, Söhne des Tages. Und nun müssen wir sagen, die gegenwärtige Weltzeit ist ja Nachtzeit. Wir leben nicht am Tage, sondern wir leben in der Nacht. Denn die gegenwärtige Weltzeit ist gekennzeichnet durch die Abwesenheit des Lichtes. Und damit meine ich nicht die irdische Sonne, sondern die Abwesenheit des Lichtes der Welt, die Abwesenheit Jesu Christi. Und das ist ein prophetischer Schlüssel. Immer wenn Jesus Christus anwesend ist auf der Erde als das Licht der Welt, haben wir Tag. Haben wir prophetisch gesehen Tag des Herrn, Tag Jesu Christi. Und immer wenn er abwesend ist, wenn er verborgen ist, dann haben wir prophetisch gesehen Nachtzeit. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Johannes 12, wo uns dies ganz deutlich entgegenkommt, ab Vers 35. Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelnd, während ihr das Licht habt, auf dass nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Eine wunderbare Übereinstimmung des Zeugnisses Jesu mit dem Zeugnis des Apostels Paulus. Söhne des Lichtes. Dieses redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Und dieses Hinweggehen und sich Verbergen ist eine prophetische Handlung für das, was in der gegenwärtigen Weltzeit sein Handeln bestimmt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist verborgen in Gott. Mit ihm ist auch alles verborgen, was es an Offenbarung gibt. Es gibt nur eine Offenbarung Gottes und Jesu Christi und des Heiligen Geistes, nämlich in der Gemeinde Jesu Christi, durch den Heiligen Geist. Und wir leben in der Nacht. Es gibt ja ein Lied, auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem hellen Tag, aber das stimmt nicht. Wir müssten eigentlich singen, auf, denn der Tag wird kommen. Wir leben in der Nacht. Übrigens heißt es in Kolosser 3 nicht nur, dass der Christus verborgen ist in Gott, sondern auch wir und unser Leben, das Leben, das uns geschenkt worden ist aus dem Heiligen Geist, ist mit ihm verborgen in Gott. Erst dann, wenn er selbst wieder offenbar werden wird in Herrlichkeit, werden wir gemeinsam mit ihm offenbar werden im Zustande der Verherrlichung. Kolosser 3. Wir leben also in der Zeit der Nacht und der Verborgenheit Gottes und seines Christus. Aber, und nun kommt es, wir sind dennoch Söhne des Lichtes, Söhne des Tages, des kommenden Tages seines Reiches, wo er wieder gegenwärtig sein wird als die Sonne der Gerechtigkeit, so wie er in Maleachi 4 genannt wird, euch aber, die ihr seinen Namen fürchtet, wird aufstrahlen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln oder in ihren Strahlen. Die aufgehende Sonne, die den Tag seines Reiches bringt. Aber wir sind Söhne des Lichtes. Wir wandeln so, als ob Jesus bereits gegenwärtig wäre. Als lebten wir bereits am Tag seines Reiches. Denn der Heilige Geist hat in uns die Liebe Gottes ausgegossen. Er hat in uns das Leben Gottes gegeben. Er hat in uns hinein das Licht Gottes geoffenbart. Denn Gott ist Licht, Gott ist Leben, Gott ist Geist, Gott ist Liebe. Söhne des Lichtes, Erstlinge seiner ganzen Kreatur. Ich bin früher öfters, wenn ich bei einem Dienst war, von einem hochgelegenen Ort hinuntergefahren mit dem Bus ins Tal über eine sehr kurvenreiche Strecke. Und immer wenn sich dann durch den Wald hindurch ein Blick auftat, dann schaute ich den Ort, der dort unten im Tal lag. Und weil es schon sehr spät war, konnte man die vielen tausend Lichter sehen, die dort im Tal ausgebreitet waren. So wie das umgekehrte Firmament. Das muss für unseren Gott und Vater so sein, wenn er die Söhne des Lichtes schaut. Die Träger seines Heiligen Geistes. Die Erstlinge seiner ganzen Kreatur. Was muss das für unseren Gott sein, dass es hier Menschen gibt, in denen sein Geist wohnt? Da möchte ich Ihnen doch die Stelle lesen, Philipper 2, Vers 14 bis 16. Und wer meine Dienste kennt, weiß, dass ich diese Stelle sehr oft erwähne, denn sie ist wirklich eine Schlüsselstelle. Tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegungen, damit ihr unverklagbar und sonnenklar seid oder durchsichtig, unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Generation. Und wir leben heute wirklich in der Endzeitgeneration, die überschwemmt wird mit einer Sintflut der Gewalt, des Okkultismus, der Gotteslästerung und des Sexismus in einer Weise, wie es niemals zuvor auf Erden gewesen ist. Inmitten dieser Generation leben wir. Und Paulus hat dies sicher auch vor Augen gehabt. Aber das war damals schon im Niedergang des römischen Weltreiches und geschieht heute in der Fülle der Zeiten in einer unvergleichlich höheren Weise. Und dann heißt es, unter dieser Generation strahlet ihr wie Himmelslichter in dem Kosmos, wie Lichter am Firmament, darstellend das Wort des Lebens mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Also nicht nur verkündigend das Wort des Lebens, das auch. Denn wir sollen ja Grund geben von der Hoffnung, die in uns ist, wenn man uns fragt nach unserem Glauben und wenn wir Zeugnis geben dürfen. Aber wir sollen vor allem das Wort des Lebens darstellen in unserer Existenz, in unserem Leben, in unserem Wandel, in unserem Wesen, in unserem Charakter. Söhne des Lichtes. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreife. Alles seid ihr ja Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Was bin ich so froh, dass hier nicht steht, wenn ihr Jahrzehnte gläubig seid und euch unablässig bemüht, dann könntet ihr eines Tages Söhne des Lichtes werden. Nein, ihr seid durch die Wiedergeburt, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber in den Gemeinden deutet man es ja immer so, ihr sollt das Licht der Welt sein. Ihr müsst das Licht der Welt sein. Und dann kommt das ganze Gesetz über die Gemeinde. Ihr seid. Aber so sollten wir auch wandeln. Und nun kommt etwas überaus Ernstes. Und Paulus hätte es nicht gesagt, wenn dies nicht eine Gefahr wäre für die endzeitliche Gemeinde. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Eine begründete Warnung. Söhne des Lichtes, die so leben, als wäre der Tag schon gekommen, als wäre der Herr Jesus anwesend in ihrer Mitte, die können nicht im Tiefschlaf liegen wie die anderen. Vers 7, denn die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Das ist der typische Zustand für die gegenwärtige Weltzeit. Tiefschlaf und Selbstberauschung, Trunkenheit. Beides gehört in diesem Wort zusammen. Wenn ein Krieger in den Tiefschlaf versinkt, dann legt er die Rüstung ab. Und die Glaubenden werden ja verglichen mit solchen Kämpfern, mit solchen Gotteskriegern, die in der Vollwaffenrüstung Gottes stehen sollten. Dann steht er nicht mehr im Kampf, sondern dann liegt er. Er löscht das Licht aus, versinkt in der Dunkelheit, er schließt die Augen, macht sich vielleicht noch eine Binde vor die Augen, oder lässt die Jalousien herunter, damit er besser schlafen kann. Er schaltet das Denken ab und aus der Aktivität eines wachen Geistes versinkt er in die Passivität, wo nur noch das Unterbewusstsein wirksam ist. In Träumen, seien sie nun schauerlich oder schön.